كريم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 90. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen im 90. Vortrag in dieser segensreichen Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام بيان أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وقلت إن عمل القلب هو الأصل، وإن عمل الجوارح هو الفرع، وبصلاح الأصل تصلح الفروع، وبفساد الأصل تفسد الفروع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. ثم بدأنا نقف أمام أعمال القلوب، كلمنا عن العمل الأول الإخلاص وبيناه وفصلنا فيه، ثم انتقلنا إلى العمل الثاني وهو الخوف من الله تعالى وبيناه وفصلنا فيه، ثم انتقلنا إلى العمل الثالث وما زلنا معه وهو الرجاء، أي الرغبة في الخير في دين أو دنيا مع بذل العمل. فبينا مفهوم الرجاء وأقسام الرجاء والثمار المترتبة على الرجاء، ثم وصلنا إلى مسألة مهمة وهي منزلة الرجاء في الكتاب وفي السنة المطهرة. ذكرنا فيما مضى بعض الآيات في كتاب ربنا والتي سنلخص تتحدث عن الرجاء. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, um kurz nochmal Anschluss zu finden an die vergangenen Vorträge, wir haben darüber gesprochen, über die Taten der Herzen, basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagt: Wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen. Wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut, und wenn dieser schlecht ist, dann ist alles weitere schlecht. Und er hat darauf geantwortet und hat gesagt: Wahrlich, es ist das Herz. Daraus entnehmen wir die Wichtigkeit der Taten der Herzen bzw. des Herzens an sich. Dessen sollte man sich bewusst sein, wie wichtig dies ist. Und deswegen diese Vortragsreihe. Und genauso wie es wichtig ist, ein gesundes Herz zu haben, genauso sollte man Acht darauf geben, auf die Taten des Herzens, die man vollzieht. Und so haben wir damit angefangen und verschiedene Taten des Herzens erwähnt. Begonnen haben wir damit, indem wir Al-Ikhlas erwähnt haben, die Aufrichtigkeit in den Taten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn dies vorhanden ist, dann werden auch die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Darauf basierend haben wir, oh, wegen Zahn, Salam alaikum. Darauf folgend haben wir gesprochen über die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesprochen über die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch das, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind, indem wir über die Hoffnung gesprochen haben, über die Arten der Hoffnung, die Untergliederung. Wir haben aber auch gesprochen über die Thimar, über die Früchte oder die Vorzüge, die man entnimmt aus der Hoffnung. Ebenfalls ist es auch wichtig zu erwähnen, sowohl sprachlich als auch aus theologischer Sicht, dass man ein richtiges Verständnis hat von der Hoffnung, wenn wir über Hoffnung sprechen. Und deswegen wird das oftmals durcheinander geworfen, Hoffnung und bloßes Wunschdenken. Wir haben gesagt, dass die Hoffnung vor allem im islamischen Aspekt damit geknüpft ist, indem man Taten vollzieht, die einem eben dazu verhelfen, beziehungsweise den Grund dafür eventuell schaffen, um die Vergebung oder die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, beziehungsweise zu erlangen. Wohingegen das Wunschdenken einfach ein Wunschdenken ist, wie es der Begriff schon sagt, was auf keiner möglichen Tat basiert. Und so haben wir die Unterscheidung gegeben und haben gesagt, genauso wie wenn sich jemand auf eine Klausur oder ähnliches vorbereitet. Ein lediges Wunschdenken wäre es zu sagen, ich hoffe, dass ich diese Klausur bestehe, ohne jegliches dafür zu tun. Ohne dass man irgendwas dafür tut, ohne dass man jemals in das Buch geschaut hat oder wie auch immer. Und das ist ein Wunschdenken. Wohingegen die Hoffnung, und speziell auch im islamischen Kontext, die Hoffnung sollte die sein, dass man etwas dafür tut. Genauso wie jemand, der die Nächte durchackert und lernt und lernt und lernt und sich vorbereitet auf eine Klausur und dann sagt, und ich hoffe, dass ich bestehen werde. Der eine hat etwas dafür getan, wohingegen der andere nichts dafür getan hat. Und genauso ist es auch ähnlich im islamischen Kontext, dass das Wunschdenken keine Basis hat in der Religion des Islam, wohingegen die Hoffnung immer geknüpft sein sollte mit der Schaffung von Taten oder dem Praktizieren von Taten, um dann im Endeffekt das höher gesetzte Ziel, die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala und den Eintritt ins Paradies gewährt zu bekommen.
من الآيات التي تتحدث عن الرجاء على مائدة سورة التوبة الآية الثانية بعد المئة الأولى وما بعدها يقول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات وكثيرا ما استمعنا إليها، وهي آيات مباركات تفتح باب الرجاء أمام أهل الإيمان. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يتحدث الله تعالى عن أهل الإيمان الذين خلطوا في أعمالهم بين الصالح وبين السيء وتابوا من السيء وأنابوا إلى ربهم عز وجل، فالعمل الصالح من صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وذكرهم وجهادهم في سبيل الله. فالآية بتتحدث عن الصحابة، والبعض بدر منه بعض الأعمال السيئة كبعض من تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم في بعض الغزوات، ومنهم ثلاثة من صادق الإيمان رضي الله عنهم أجمعين، كعب بن مالك وصاحباه في جيش العسرة أو في معركة تبوك، فتخلفوا عن الغزوة بغير عذر وصدقوا مع النبي وجاءوا فأخبروا النبي أنهم تخلفوا بلا عذر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والتسليم يأمر أصحابه بهجرهم أي عدم الكلام معهم عدم الاختلاط بهم، لدرجة أنه أمر زوجاتهم أيضا بهجرهم. انظر إلى الاستجابة لله ولرسوله، فبالفعل هجرت النساء الأزواج تنفيذا لأمر الله ولأمر رسول الله. ده كان نوع تربية وإعداد لهذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لدرجة أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: تصورت جدار بيتي يوما، ما الكل بقى خلاص هجر، يقول: فوجدت أبا قتادة رضي الله عنه وأرضاه يجلس تحت جدار بيتي، فألقيت عليه السلام فما رد علي السلام، تنفيذا لأمر الله وتنفيذا لأمر رسول الله. فضاقت عليهم الأرض، سبحان الله، وتقريبا قريب من 50 يوم هجر شرعي للتربية والإعداد. وبعد الفترة دي أنزل الله توبتهم سبحانه جل جلاله، وجاء النبي يبشرهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، واشتد فرح الصحابة بقبول الله لهم رضي الله عنهم أجمعين. ليفتح باب الرجاء، ارجع إلى ربك وتب إليه يقبلك سبحانه جل جلاله. فهذا معنى قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى أن يتوب الله عليهم. ولفظة عسى في القرآن إذا قالها الرب عز وجل تعني التأكيد والتحقيق، يعني ما يقول عسى الله أن يتوب يبقى تاب، هذه حقيقة. فلفظة عسى في القرآن تعني ماذا؟ التحقيق، تعني القبول، تعني الاستجابة. عسى الله أن يتوب عليهم، فهي من الله واجبة، فالقبول تحق. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يقبلنا. عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، غفور للذنوب أي يسترها، لأن الغفور جاءت من فعل غفر، وغفر في لغة العرب يعني ستر، ولذلك منه المغفر. المغفر هو الذي يستر الرأس اللي بتسمى الخوذة التي يلبسها المجاهد في سبيل الله تعالى فوق رأسه حتى تحمي الرأس من الضربات. يعني دلوقتي الجنود يلبسون على رؤوسهم عند القتال إيش؟ إناء كده من حديد من فولاذ، اللي بيلبسوا الجماعة بتوع الدراجات النارية الخوذة، فبيلبس كده خوذة فوق الرأس، دي اسمها في اللغة المغفر. مغفر يعني بيستر، يستر الرأس وبيحمي الرأس. فمعنى غفور أي يستر ذنبك ولا يؤاخذك عليه سبحانه جل وعلا. إن الله غفور رحيم، يبقى غفر وستر، والرحمة كمان أجور ونعيم، وتبدل السيئات إلى حسنات. ثم قال أمرني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ من أموالهم صدقة. الصدقة هنا يعني زكاة المال، زكاة المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. شوف باب الرجاء الجميل ده القائم على العمل، يعني بأداء الزكاة تنال ماذا؟ تنال تطهير المال وتطهير النفس، وهذا ما يرجوه الإنسان، يرجو الخير في الدين والدنيا معا. فإذا عندما يؤدي المسلم زكاة ماله طيبة نفسه، لا يقصد فخرا ولا يقصد منا ولا أذى لمن يعطيه، قبلت الصدقة وطهرت النفس. طهرت من ماذا؟ من الشح والبخل، وأحضرت الأنفس الشح، وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى حضرتك لما بتخرج الزكاة ده تطهير للنفس، من هذه البلية ومن هذه الرزية ومن هذه الآفة وهي الشح والبخل. تجد البعض ما يحبش يعطي، صعب عليه انه ايش يعطي. ليه؟ النفس فيها شح، حريص جدا على المال. ولذلك النبي لما وصف المال قال ان المال حلوة خضرة. شوف الوصف الجميل ده، حلوة خضرة يعني ايه؟ بيشبه المال بالفاكهة في لونها الأخضر الجميل وفي حلو مذاقها. يعني الفاكهة كلما كانت فيها جمال المنظر وفيها جمال الذوق والطعم كانت أشد رغبة إن أنت ترغب فيها تحبها. فهو المال كده خضرة حلوة لونه جميل. ولذلك يقول لك لرنين الدنانير يعني صول على القلوب. لما تسمع كده رنينها سبحان الله تصول وتقول اليورو صعب شوية، يعني تجد كده النفس ميالة. وكل ما كبرت الورقات كل ما ازدادت الرغبة، ولا ايه؟ ان يكون طعمها حلو. يعني الورقة أمومية الخضرة دي تختلف عن أمومتين اللي هي الصفر ولا البرتقاني، ولا ايه؟ تختلف. دي ليها رنين وبريق والتانية ليها رنين وبريق. وكان قديما في ورقة 500، صح؟ دي بقى كانت عالية قوي، دي كانت شغلانة، دي اللي يطلع لك كده ب 500 دي عايز يوري الدنيا كلها. الواد يعني الورقة البنفسجي دي، بس مش عارف لغوها ليه. لغوها مش هترجع تاني، يعمل واحدة بألف. فالمال هكذا سبحان الله، النفس يعني المال محبب له، ودي فطرة فيك. عشان ما تقولش لا لا انا ما بحبش المال، يا اخي ده القرآن يقول وتحبون المال حبا جما. فهي فطرة في الإنسان. والنبي لما تكلم عن قضية الزواج وبين الأسباب التي من أجلها يقبل الشباب على الزواج ذكر منها المال. تنكح المرأة لأربع، لمالها، بدأ بالمال، ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمال حبه لا يذم على الإطلاق ولا يمدح على الإطلاق. إن كان الحب لنفع في دين ودنيا فهذا يمدح. الله تعالى ذم الفقر وامتدح الغنى، قال للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم ووجدك عائلا فأغنى. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم استعاذ من الفقر، لأن الفقر مشكلة كبيرة يا إخوة. الفقر قد يكون فتنة لبعض الناس فيفتنوا عن دينه، وربما أدى للكفر والعياذ بالله إذا ما كانش فيه إيمان وصدق. تجد بعض الناس يقعد يعني يخاطب ربه، ليه؟ ده أنا بصلي لك ويعمل كده وغيري كافر وعنده وأنا ما عنديش. شوف وصل فين بسبب الفقر وقلة العلم وعدم الإيمان. بدأ يحاسب الحسيب جل جلاله، ودي الآفة والبلية. فقد يكون فتنة. ولذلك الجملة المشهورة لو كان الفقر رجلا لقتلته. نعم، قالها علي بن أبي طالب. الفقر مشكلة، عدو إن لم يوافق إيمانا صادقا وعلما وفهما. فيبدأ الإنسان يعلم إن المنع عبارة عن ابتلاء واختبار عشان ربنا يستخرج مننا عبادة الصبر، ما هوش إهانة. ولذلك قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني منعه وضيق عليه فيقول ربي أهانن. كلا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده اختبار وده اختبار، ده امتحان وده امتحان. والسعيد اللي يوفق وينجح في الاختبار مع العطاء يبقى عندي عبادة اسمها الشكر، ومع المنع عندي عبادة اسمها الصبر. ولذلك هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الفقر مع أهل الإيمان لا يؤثر على عقيدتهم ولا على منهجهم، لأنهم يعلمون أنها دنيا أيامها تعدي. أهو إحنا الأسبوع اللي فات كنا قاعدين معاكم هنا برضه، ولا الأسبوع اللي قبل اللي فات، 15 يوم عدوا أكنهم لا شيء، وجينا تاني بعد أسبوعين أهو كتبت لنا الحياة واتعمل لنا كوباية الشاي تاني. هي الدنيا كده. وفجأة اللي قاعد قدامكم يتكلم ده هيجي اليوم تقول الله يرحمه، كان في شيخ اسمه الشيخ سيد عبد العاطي كان بيجي لنا مدينة زول صباخ يدرس لنا في المسجد نافد لينجن أعمال القلوب، الله يرحمه يا جماعة، ادعوا له بالرحمة، ده مات. هيجي اليوم ده. هي الدنيا كده يا إخوة. وبعد كده ينتقل الشيخ سيد لأرشيف الذكريات، وقل من يذكره إلا في بعض المواقف، وقل من يدعو عليه إلا في بعض الأحوال. هكذا كلنا جنائز مؤجلة، هيجي موعد كل جنازة نحطها في القبر ونترحم، وبعد كده ننتقل إلى أرشيف الذكريات. هي الدنيا كده، خلاص اعرف حقيقتها فقدم لحياتك بقى. حياتك مش هنا، حياتك هناك. يا ليتني قدمت لحياة، يبقى دي مش الحياة. فين الحياة؟ في الجنة. يبقى لازم نبذل ونقدم لليوم ده. لما يقولوا فلان مات خلاص، كما قال بلال لابنته عندما احتضر فابنته بتبكي عليه وتقول وقرباه لقربك يا أبتاه، ما شايف الأب بيتألم في لحظات الاحتضار والسكرات، ألم شديد. فقال يا بني لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. الله أكبر. وأحد علماء السلف في لحظات الاحتضار بكته ابنته فقال لا تبكي يا بني، لقد ختمت في هذه الحجرة 4000 ختمة للقرآن من أجل هذا اليوم. 4000 ختمة للقرآن، ده البعض بيجي عليه شهر رمضان ما بيكملش ختمة واحدة، تخيل. وفين القرآن في حياة المسلمين؟ هو ده السؤال. بقول لها ما تبكيش يا بنتي، ده أنا من أجل اليوم ده ودخولي القبر ختمت كم ختمة هنا في الحجرة دي؟ 4000 ختمة. الله أكبر. فهكذا فلابد أن نقدم للحياة من الآن، حاول تجتهد وتحصل عشان تجد. من جد وجد، ومن زرع حصل، واللي ما زرعش هيحصد ايه بقى؟ ده الارض عندنا هي خصبه محتاجه اللي يحط فيها البذره ويرعاها عشان تديله الثمره. وعشان كده في العطاء الدنيوي الكل يا اخوه يتوقف على السبب. الكافر اللي حط البذره طلع له شجره، المسلم ما حطش البذره والله ما تطلع له غير ابدا. هي عطاء الدنيا كده، لمن يبذل لمن يقدم. فالأرض عندي وعنده، هو استغل الأرض طلعت له الخير، أنا ما استغلتش مش هتطلع لي شيء، بل هو اللي جه وطلع من عندي. هي دي المشكلة. يعني هو الكافر نفسه جيب أرض اللي مليانة كنوز وخد كل الكنوز وأنا قاعد بتفرج. الكثير قاعد للشهوات فقط، ولا إيه؟ هم يستخرجوا الكنوز ويدوهم الفتات، وحتى بالفتات ده ما أحسنوا استخدامه، بل أفسدوا به وعاسوا في الأرض فسادا. فكانت النتيجة ما نراه من واقع مخزي لكثير من بلاد الإسلام. جل الأموال بتروح فين؟ على الشهوات، إلا من رحم ربي وعصى. ودي القضية. فالعطاء الدنيوي للجميع اللي يبدو، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك إيش؟ محظور أبدا. العطاء موجود للجميع، أدي الأرض قدامك حط واجتهد. فللأسف كثير من أبناء المسلمين فتنوا بالغرب. لماذا؟ هم رأوا تقدم الغرب والحضارة الموجودة فيه، فبدلا من أن يأخذوا من الغرب ما عندهم من إتقان وحرص على الأوقات واستغلال للكنوز، أخذوا القاذورات فقط، أخذوا الموضة في اللبس، أخذوا الموضة في قصة الشعر، أخذوا الموضة في شرب الخمر، أخذوا الموضة في الجيرل فريند والبوي فريند، أخذوا الموضة في البعد عن الله، لكن ما أخذوش إيه؟ إتقان العمل، ما أخذوش احترام الوقت، وهكذا. فبدأ ناخد القاذورات فقط، أخذوا المثلية والإباحية والفجور. يعني دلوقتي بقت المدنية إن البنت يكون لها صديق، دي متحضرة في بلاد المسلمين، وتروح البلاجات وتروح السفاري وتروح المعسكرات مع الشباب، حرية. يقول لك دي حرية، حرة ما شاء الله. خدنا ده في أفلامنا ومسلسلاتنا، دعينا للزنا والفجور والمساكنة بين الشباب وإيه والبنات. هل رأيتم دولة من دول الغرب في أفلامها ومسلسلاتها تهدم مؤسسات بلادها؟ الإجابة لا، إلا في بلادنا إحنا تجد معظم أفلام الغرب بتبين أن الغرب هو القوة وهو المسيطر وهو الذي يقود. تعال بقى في بلادنا احنا دايما مطلعين بلادنا بلد الراقصات والفاجرات، بلد الإدمان والمخدرات. عمر ما تجد فيلم يعني يرفع من قدر الوطن، من قدر البلد. دايما الإسلام مثلا في بلاد المسلمين في وسائل الإعلام دايما المسلم إرهابي، الملتحي إرهابي، مدرس اللغة العربية هوزو، اللي لابس عمة وأزهاري هوزو وبتاع ترياقة وبتاع كوميديا وبلاوي سودة. إنما مدرس الموسيقى بروفيسور جايبينه بكوستيم جميل ولد شقة، إنما التاني مهزأ بتاع اللغة العربية. زمان كان يعمل لك أستاذ حمام بتاع اللغة العربية، جاي ملابسه مقطعة وحالته كرب وبؤس، معاه في نفس الفيلم بتاع الموسيقى باشا، عنده عربية آخر موديل ولابس بدلة آخر صيحة وشكله بطل ولد، وجايبينه معاه البايب عشان يعلمه، إنما التاني يهزقوه ويتريقوا عليه، وهو كمان جايبينه بيتكلم اللغة العربية بتقعر عشان يضحك الناس. إيه اللي بيحصل ده؟ أمة لا تغار على دينها ولا ترفع رموزها ولا علماءها، إنما بدأنا نرفع السفهاء حمو بيكا والترند وشاكوش ها وشطة، ومصيبة كبيرة جدا، وأغاني كلها سب ولعن وفجور وإباحية، وهذه الحال. فأعطينا للعطاء ظهورنا فانكسرنا وأصبحنا أضحوكة للأمم، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكل إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فقطيع لا قيمة له، زبل وقذرات تعلو الأمواج عند الشطآن فلا قيمة له، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شوف لما يكون ماتش كرة قدم يقول لك في الاستاد 120 ألف مشجع، تعال في صلاة الفجر في المساجد، ده في بلاد المسلمين عدهم على إيدك الواحد. شوف لما يقول لك حمو بيكا يعمل عنده حفلة ومهرجان، شوف بيروحوا كام مئات الآلاف لحمو بيكا المدمن الخمرجي لغيره. ها قول لهم هنعمل مثلا ندوة علمية نتكلم عن الإسلام، شوف كم واحد هيحضر لك. قول لهم في رقاصة هتحل رقاصة، اوعى امال ايه يا عم الحاج، ده رقاصة يا عم الحاج. شوف السفهاء اللي حوالين منها آلاف مؤلف، ما هي دي الغسائية. الغسائية مش في عمار المساجد، دول دائما هم سبب الرحمة للأمة رغم قلة عددهم. يعني دايما الله عز يرفع العذاب عن أهل الأرض بسبب أمثالكم من الصالحين أحسابكم ولا أزكيكم على الله اللي تركوا الدنيا بزينتها بشهواتها وتفرغوا لذكر ربهم وأتوا لأداء فريضة الله في كل صلاة يأتون إلى المساجد رغم قلة العدد. وهذا لابد، لأن دايما يا إخوة كده القلة ممدوحة وقليل من عبادي الشكور، إنما الغثائية كثر، أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعقلون. فالكثرة ما ذكرت إلا بالذنب، والقلة ما ذكرت إلا بالمات، وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. إذن عطاء الدنيا للجميع لمن يبذل، سواء كانت اليد مؤمنة أو كافرة، طائعة أو عاصية، بخلاف عطاء الدين لا يكون إلا للمؤمنين. إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. فإذا الفقر قد يكون فتنة، إذا منعت عنك الدنيا للبعض يكون فتنة لقلة العلم وعدم الإيمان، فممكن يقع في الكفر والردة والعياذ بالله، ممكن يقنط وييأس من روح الله، ودي المصيبة. وكذلك قد يكون الغنى فتنة. كم من أناس بسبب سعة اليد والأموال ضاعوا. شوف كده الجماعة إياهم أصحاب الأموال مليارديرات وكذا وكذا، وشوف حالهم، قل أن يذكروا الرحمن، وتجد لهم أبناء فشلة وفسقة وفجرة مدمنين ومفسدين في أرض الله عز وجل بسبب إيه؟ الدنيا، لأن المال وقع في يد غير صالح. عشان كده في الحديث نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لما يكون مع المؤمن يصلح به ويصلح، إنما لما يكون مع غيره من الفسقة هيبقى فجور وإفساد في أرض الله رب العالمين. فإذا لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، ولكن ده امتحان وده امتحان. والسعيد من وفق في كلا الأمرين، عند العطاء بيشكر وعند المنع بيصبر. عشان كده ابن القيم قال وعلامة سعادة العبد في ثلاثة، عشان تحقق السعادة فعندك كم باب؟ ثلاثة أبواب. قال إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إن حققت الثلاثة حققت السعادة في الدنيا وفي الآخرة. لما ربنا يمن عليك بنعمة اشكرها، لما ربنا يمنعك اصبر، لما تقع في معصية بادر بالتوبة والاستغفار. فإذا الرجاء قائم على عمل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هتطهر النفس من آفة الشح والبخل، وهتطهر المال من الشبهات، لأن الزكاة مطهرة للمال. المال ربما اختلط به بعض الشبهات بعض الحرمة، فلما تخرج زكاة المال بتطهره، ولما تبادر بالصدقات بتطهر المال، وكمان بتطهر الفقير اللي انت بتعطيه، بتطهره من الحقد والحسد عليك، بتطهره من ارتكاب الجرائم لما يجد نفسه مش لاقي، وأصحاب الأموال في صراع عجيب ولا يعطونه حقه من زكاة المال، فتقصر السرقات والقتل، يقول لك الخدامة قتلت مش عارف مين عشان تاخد الذهبات. ما هو ده جه منين؟ ما هي قاعدة خدامة بتخدم مش لاقية وعايشة في بيت عمالين يلموا الأكل ويبعتروا المال، وما فيش رحمة ولا في عطاء ولا في زكاة. طيب خلاص يعني أولى بده، فترتكب الجرائم بسبب إيه؟ هذه الآفة. إنما المجتمع المسلم اللي بيطبق تعاليم الإسلام بتختفي منه الجريمة، مش محتاج قوانين وعقوبات أبدا. الإسلام يا إخوة من محاسنه أن تطبيق أحكامه تضبط المجتمع رقابة ذاتية، لأنه يعلم أن الرقيب هو الله، وأن الذي يحاسب هو الله، وأن هناك يوم للحساب، فيستقيم على أمر الله. عنده مال بيزكيه، عنده جار بيحسن إليه، عنده ضيف بيكرمه، ليه؟ الإسلام بيفرض عليه ده، فبالتالي بيصلح المجتمع.
كل ما نقرب من المنهج كل ما يكون في أمن وأمان في المجتمعات، كل ما يكون في عدل وفي رحمة بين المسلمين كل ما ارتقت الأمة واستقرت الأوضاع. إنما لما يكون في ظلم وفي جور وفساد مالي وربا وسرقات ونصب واحتيال وغصب، مش ممكن تستقر المجتمعات، لأن الظلم مهلكة للأمم يدمر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعي لهم. لما يجي حد يديك الزكاة المال ادعي له دعوة حلوة. ولذلك كان النبي كان إذا جاءه من يعطى زكاة المال دعا له، كما دعا لابن أبي أوفى وقال أبي أوفى عندما جاء بزكاة المال. فهذه آية تدل على فتح باب الرجاء القائم على العمل. نعم طولت عليك،
معلش. الله يبارك فيك، هذه خضراتك. الله يبارك فيك. Wir sind weiterhin, wie wir zu Anfangs erwähnt haben, bei der Thematik der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Die Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise die Hoffnung auf die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben zu Eingang darüber gesprochen, dass die Hoffnung im islamischen Kontext darauf aufbauen sollte, die entsprechenden Taten dafür zu tun. In den vergangenen Vorträgen haben wir uns zur Aufgabe gemacht, indem wir verschiedene Verse aus dem Koran entnommen haben und diese erklärt haben und was diese bedeuten, speziell in Bezug auf Hoffnung auf Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Heute, bin Allah ta'ala, sprechen wir über einen weiteren Vers, und zwar entnommen aus Surat At-Tawbah, Verse 102 und 103. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen schlechten vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst, und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Wir beginnen mit dem erst rezitierten Vers, und zwar 102, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt jene, yani, und es gibt jene, die ihre Sünden bekennen. Yani, sie sind sich dessen Schuldhaftigkeit, sind sie sich bewusst. Und es gibt jene, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer schlechten Tat vermischt. Es gilt zu erwähnen, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, den Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt, ist ein Vers, der gerichtet ist an die Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt einige der Sahaba, die einiges oder vielleicht schlechte Taten vollzogen haben oder enttäuschende Taten, wie beispielsweise, dass sie sich vielleicht der Gefolgschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn es um den Einzug ins Schlachtfeld ging oder ähnliches, dass manche von ihnen zurückgeblieben sind. So erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und es gibt jene, die ihre Sünden bekennen. Yani, sie sind sich dessen bewusst, dass sie etwas Falsches gemacht haben, dass sie eine schlechte Tat vollzogen haben. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen schlechten Tat vermischt. Yani, sie vollziehen ganz viele gute Taten, aber es ist auch schon vorgekommen, dass sie eine schlechte Tat oder schlechtere Taten vollzogen haben. Und wie wir erwähnt haben, wenn wir solche Verse hören, ganz oft denkt man, dass vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala hier über irgendwelche Frevler oder großen Sündiger oder ähnliches spricht. Aber wenn uns bewusst wird, dass er hier spricht über über einige der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und es wird überliefert, dass einer von ihnen Ka'b ibn Malik ist, radiallahu anhu, und dann wird einem bewusst, dass das eine erzieherische Maßnahme ist, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen, sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer schlechten Tat vermischt. Hier im Koran wird jetzt, oder hier in der Übersetzung wird erwähnt, vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Und das ist ein leichter sprachlicher Übersetzungsfehler. Denn im Arabischen das Wort Asa, das hier erwähnt worden ist, Asa bedeutet im religiösen oder im Kontext, wenn es über Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, dass es eine sichere Sache ist. Das heißt, wir ersetzen hier, vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen, mit gewiss, Allah wird ihre Reue annehmen. Auf das Allah ihre Reue annehmen wird. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt hat, im normalen Sprachgebrauch, wenn man diesen Begriff hört, Asa, dann kann das schon bedeuten, vielleicht. Aber im religiösen Kontext, wenn es um die Beschreibung geht oder ob Allah subhanahu wa ta'ala etwas annimmt oder ähnliches, dann ist es in diesem Kontext nicht mit vielleicht zu übersetzen, denn vielleicht mag hier bedeuten oder hat einen gewissen Ermessensspielraum, vielleicht ja, vielleicht nein, sondern es ist gewiss. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und auch hier gilt es zu erwähnen, wie wir gesagt haben, diese Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise diese Vergebung von Allah azza wa jal, haben sie erreicht. Warum? Weil sie Dinge dafür getan haben, um eben diese, yani, dass es nicht nur ein bloßes Wunschdenken war, auch wenn im islamischen Kontext, yani, sprich hier, der Kontext des Versens besagt, dass Dinge getan worden sind von ihnen oder praktiziert worden sind von ihnen, die Allah subhanahu wa ta'ala oder die von Allah azza wa jal kritisiert worden sind. Auch von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert, dass als dieser Vers her offenbart worden ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, dass diese Personen, ja nee, dass man sie meiden sollte. Und selbst der Aufruf an ihre Frauen, dass sie ihre Ehemänner meiden sollen, als eine Art der erzieherischen Maßnahme, so wird überliefert, dass beispielsweise auch Ka'b ibn Malik, als er sein Zuhause verlassen hat und einen der Gefährten getroffen hat und ihn begrüßt hat, dass er ihm den Salam verwehrt hat, ja nee, dass sein Gegenüber es nicht eingesehen hat, ihm den Salam zu erwidern. Und das hat nichts mit Hass oder Groll im Herzen zu tun, sondern es ist eine erzieherische Maßnahme, die offengelegt worden ist, beziehungsweise die angekündigt worden ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn wir solche Verse, und deswegen ist es mir wichtig, diesen Kontext zu erwähnen, es gilt nicht darum, dass man die Sahaba runterstuft, sondern die Sahaba sind die Besten der Geschöpfe nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber auch sie sind nicht fehlerfrei. Und das ist das, was es gilt zu erwähnen. Auch sie sind nicht fehlerfrei. Und auch über sie oder aufgrund ihres Verhaltens hin und wieder sind Verse offenbart worden, die ein gewisses Verhalten kritisiert haben. Oder die vielleicht eine erzieherische Maßnahme mit sich gebracht haben, um im Endeffekt auch zu zeigen, dass kein Mensch fehlerfrei ist, auch wenn sie zu den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören. Das heißt, Allah azza wa jalla sagt, und es gibt jene, die ihre Sünden bekennen. Das ist schon mal eine lobenswerte Angelegenheit, weil sie sich ihrer Schuld bewusst sind. Sie haben rechtschaffene Tat mit einer anderen schlechten Tat vermischt, auf das Allah ihre Reue annimmt. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und dann fährt Allah azza wa jalla fort, indem er sagt, nimm von ihrem Besitz einen Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst und bete für sie, denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Das Almosen, das hier erwähnt worden ist, oder die Almosen, die hier erwähnt werden, sind Zakat al-Mal, sind die jährliche muslimische Pflichtabgabe, die jemand hat, der diesen Nasib, der die grundsätzliche Mindestbetrag an Gold oder wie auch immer übersteigt. Das heißt, nimm von ihrem Besitz Zakat al-Mal, yani ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den es gilt zu erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Abgabe der Almosen, das Entrichten der Zakat, als eine Möglichkeit, um Läuterung, yani eine Reinigung, eine Läuterung zu erlangen. Und das ist jetzt wichtig, ebenfalls zu verstehen. Und das ist diese Dinge, die man grundsätzlich im Zusammenhang mit religiösen Taten oder Pflichten verstehen sollte. Keine pflichtige Tat ist dafür da, um sie selbst zu dienen. Yani es geht dabei nicht nur lediglich darum, dieses Entrichten der Zakat. Ja, denn nicht nur das ist der Hauptakt, sondern bei der Entrichtung der Zakat gibt es ganz, ganz viele Vorzüge, die man erwähnen sollte, auch wenn der jetzige Abend oder die knappe Zeit nicht dafür reicht. Aber es gilt nicht nur darum, dieses Geld zu entrichten. Ja, nee, ist diese muslimischen oder diese islamischen Pflichten sind oftmals nicht wegen sie selbst, sondern diese Entrichtung dieser Zakat bringt natürlich ganz vielen Menschen etwas, die diese Zakat annehmen und diese entgegennehmen. Aber diese Entrichtung der Zakat bringt auch dir einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und das versteht man vielleicht im ersten Moment nicht, weil man sagt, beispielsweise ich habe 100 Euro, 200, 300, 500, 1000 Euro, wie auch immer, jährlich zu entrichten, je nachdem, wie wohlhabend du bist. Das Entrichten dieses Betrages bringt für dich selbst Vergebung, bringt Läuterung, bringt Reinigung. Warum? Weil eben genau dieses Vermögen der Muslim und die Muslima immer wieder daran erinnert werden müssen, dass es etwas ist, worin man sich verlieben kann. Aber dieses Zakat al-Mal kommt immer wieder in gewissen Zeitabständen, einmal im Jahr, um einen Menschen ebenfalls daran zu erinnern, dass es ein Vermögen ist, beziehungsweise dass es eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist, aber dass man sich nicht zu sehr in diese Gabe verlieben sollte. Und das ist etwas, was das Geld mit sich bringt. Und niemand kann sagen oder behaupten, dass er keine Affinität oder dass er keinen Hang oder Drang dazu verspürt, wohlhabend zu sein oder viel Geld zu bekommen. Es gibt keinen Mensch, der sagt, ich möchte kein Geld. Und deswegen auch Ali radiallahu anhu hat gesagt, wenn die Armut in Person erscheinen würde, dann würde ich sie umbringen. Weil die Armut ist nie etwas Gutes. Die Armut ist nie etwas Gutes. Und Reichtum muss nicht immer gut sein. Und das ist das, was es gilt, dass wir ein richtiges Verständnis entwickeln von Reichtum und Armut. Reichtum ist dann gut, wenn du etwas Gutes damit machst. Und Reichtum ist dann schlecht, wenn du etwas Schlechtes damit machst. Und Armut ist dann okay für dich und auch vielleicht gut für dich, wenn du das richtige Verständnis hast und geduldig bist. Und es ist schlecht für dich, wenn du weit weg bist von der Religion. Was meinen wir damit? Damit ist gemeint, dass eine Person, die wohlhabend ist und ihr Geld nützlich dafür verwendet, um Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen oder ähnliches, dann ist das immer etwas Gutes. Aber heutzutage, ganz oft, vielleicht auch durch Prediger, die ein falsches Verständnis haben von dieser Thematik oder ähnliches, versucht man den Menschen beizubringen, die Dunja ist etwas Schlechtes, die Dunja ist negativ, du brauchst kein Geld und Geld ist schlecht und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das richtige muslimische Verständnis. Der muslimische Prediger oder derjenige, der einen Vortrag hält oder ähnliches, sollte immer an sich selbst arbeiten, auch differenziert darstellen zu können. Es geht nicht nur darum, Dinge ins Absolute zu setzen und zu sagen, Dunja und Reichtum ist absolut schlecht und Armut ist immer gut oder wie auch immer, sondern das richtige Verständnis davon zu haben. Der Muslim sollte es anstreben, erfolgreich zu sein, sollte es anstreben, wohlhabend zu sein, Reichtum zu haben, aber der Muslim sollte auch immer und immer wieder an sich selbst arbeiten und zu wissen, dass es nicht für immer sein wird. Und dass es eine Gabe ist von Allah subhanahu wa ta'ala, erstens, für die man danken sollte und die man richtig einsetzen sollte. Und deswegen, deswegen, wie man weiß, am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung, bekommt man viele Fragen gestellt. Und bei Al-Mal, beim Vermögen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, woher hast du es und worin hast du es ausgegeben? Und das ist wichtig zu verstehen. Woher hast du es und worin hast du es ausgegeben? Das heißt, um das richtige Verständnis zu haben von Vermögen, woraus ich es gewinnen sollte, aber auch in was ich es investiere oder ausgeben sollte. Das heißt, liebe Geschwister, der Muslim sollte anstreben, Reichtum und Gutes von der Dunya zu haben und Vermögen zu sein, aber mit dem richtigen muslimischen Verständnis, dieses Vermögen auch für sich, für die muslimische Umma, für seine Familie so einzusetzen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Und jeder von uns weiß, wie Uthman radiallahu anhu beispielsweise, wie reich er war, wie er die Muslime ausgestattet hat, wie er in der Lage war, für die Muslime zu spenden und sie zu unterstützen. Und die Gemeinschaft braucht auch solche Personen. Und deswegen ist es wichtig, das anzustreben, wie wir gesagt haben, mit dem richtigen Verständnis. Und Armut kann dann für dich gut sein, wenn du geduldig bist. Und deswegen sagt der Scheich, Armut ist eine Prüfung und Reichtum ist eine Prüfung. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban, yani bewundernswert ist der Zustand des Mu'min, des Gläubigen. Egal was ihm widerfährt, es ist für ihn Khair. Bekommt er etwas Gutes, dann ist er dankbar. Bekommt er etwas vermeintlich Schlechtes, so ist er geduldig. Und genauso sollte man auch mit dem Vermögen sein. Bist du vermögend, sei dankbar und setze es richtig ein. Hat dir Allah subhanahu wa ta'ala Abwaab ar-Rizq etwas klein gemacht und du bist nicht sehr wohlhabend, nicht so vermögend, dann sei auch dafür dankbar und sei geduldig. Und das ist das richtige Verständnis, was man haben sollte von der Dunya. Weil diese Zeit, liebe Geschwister, dieses Leben, das man durchlebt, dieses diesseitige Leben, hat einen Drang dazu, oder der Mensch selbst hat einen Drang dazu, sich in dieses irdische Leben zu verlieben, indem man viele gute Dinge sieht, viele Gaben sieht, viel Reichtum sieht, viel Zeit vertreibt, viel Schlechtes und so weiter und so fort. Und aber auch viel Schönes. Aber der Muslim ist derjenige, der ein richtiges Verständnis hat. Egal, ob es am Ende 50 Jahre sind, 60 Jahre, 70 Jahre, 80 Jahre, es wird ein Tag kommen, an dem man sagen wird, Rahimahullah. Es wird ein Tag kommen, an dem man sagen wird, Sheikh Sayyid Rahimahullah, der hat mir beigebracht, wie ich Wudu mache, der hat mir beigebracht, wie ich Gebet mache, der hat mir beigebracht, wie ich faste, wie ich Zakat entrichte, wie ich Hajj mache. Jetzt ist er verstorben, Rahimahullah. Und es wird für jeden von uns diese Zeit kommen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, ja laytani, yani, oh, hätte ich nur für mein Leben vorausgeschickt. Und das ist das, was man am jüngsten Tag sagen wird. Als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagen, dass das richtige Leben das Leben ist, das auf einen wartet. Als wäre das hier nicht das richtige Leben. Deswegen sagt es, sagt man, wehe mir, hätte ich nur für mein Leben vorausgeschickt. Denn das wahre Leben ist das Leben, das auf einen wartet. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich davon nicht abirren lassen. Man sollte seiner Religion treu bleiben. Vor allem für die Muslime, die in den westlichen Gesellschaften leben. Oder auch Muslime, die in muslimischen Gesellschaften leben, aber überflutet werden mit westlichen Werten in Anführungszeichen und Filme und Serie und so weiter und so fort, wo einem schlechte Charaktereigenschaften nahegelegt werden, schlechte Tugenden, keine guten Eigenschaften. Es ist, vielleicht mag es schwer sein, aber es zahlt sich aus, festzuhalten an seiner Religion, am Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, an der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und versuchen, in der Dunya erfolgreich zu sein und in der Akhira erfolgreich zu sein. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, glücklich wird derjenige sein oder den Erfolg, die Glückseligkeit erlangen, wird derjenige sein, der, wenn er etwas bekommt, dann ist er dankbar dafür. Und wenn ihm etwas verwehrt wird oder etwas Schlechtes widerfahrt, dann ist er geduldig. Und wenn er sündigt, dann macht er die Tauba. Dann kehrt er zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla uns zu denjenigen machen, wenn ihnen etwas Gutes gegeben wird, dann sind sie dankbar. Wenn ihnen etwas Schlechtes oder etwas Negatives widerfährt, sind sie geduldig. Und wenn sie sündigen, dass sie zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Aktafi bi hadha al-qadri fi hadha al-liqa' lidiq al-maqam. Fa'in kuddir baqa wa kana liqa' nuwasil ma'a al-raja' ala ma'idat al-Qur'an wa al-Sunnah. Shakar Allah lakum husna al-insat wa al-istima' سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب